Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns, dem Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob und gemeinsam mit Sarah bringe ich euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Bevor wir heute ins Interview mit einem echten Startup-Profi und neuerdings auch Investor einsteigen, gibt es noch eine Message unseres Werbepartners.
Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
Und jetzt heiße ich Andreas Klinger herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Andi.
Servus.
Ja, bei der Vorbereitung habe ich mir etwas schwer getan zu beschreiben, was du eigentlich alles machst. Ich versuche mal ganz kurz zu rekapitulieren. Wir kennen uns ja schon einige Jahre. Also du hast in Wien eine Social Media Agentur gegründet, in Wien ein Startup gegründet, bist dann nach London mit diesem Startup gegangen. Von dort bist du dann in Silicon Valley gegangen, um bei renommierten Tech-Unternehmen zu arbeiten. Und neuerdings hast du auch einen eigenen Investment-Arm gegründet mit anderen Foundern. Und letzte Woche bist du dann noch in Berlin gesessen und hast Gespräche mit neuen Mitarbeitern geführt. Aber versuch mal selber auf den Punkt zu bringen, was treibst du jetzt eigentlich?
Ach so. Naja, grundsätzlich ist es so, wenn man in San Francisco lebt, hat man drei Optionen. Entweder man startet eine Company, man wird Investor oder man wird Yoga-Trainer. Und nachdem Yoga nicht so meins war und ich zu dem Zeitpunkt keine Company starten wollte, habe ich halt nebenbei angefangen zu investieren. Das Ganze heißt Remote First Capital, ist so ein Side-Project in Anführungszeichen, was eine Sache ist, die man eigentlich nur in San Francisco sagen kann, ohne wie ein Soziopath zu klingen. Aber ich habe halt, wie gesagt, ein Side-Project, keinen Investment-Fund, wo ich sozusagen das Geld von mehreren Leuten aus der Remote-Szene halt verwalte und dann in neue Projekte in dem Bereich investiere. Und aktuell, bis hoffentlich dieses Covid vorbei ist, bin ich jetzt gerade in Berlin, weil ich einfach wieder in Europa sein wollte, um ein bisschen näher bei der Familie zu sein.
Okay, also du lebst ja diesen Namen, den dieser Fonds trägt, ja selbst vor. Remote First sagt eigentlich schon alles. Ihr investiert in Startups, die in irgendeiner Art und Weise Technologien anbieten, um auf den ganzen Globus verteilte Teams zu managen, um die digitale Kommunikation zu machen. Aber beschreib mal ganz kurz das Portfolio, was ihr habt.
Also grundsätzlich ist so, ich bin der starken Überzeugung, wir arbeiten jetzt auf Computern, wir verwenden das Internet. Es ist mittlerweile egal, ob die Person, mit der man einen Call hat, in Klosterneuburg sitzt oder in Kroatien oder in Afrika oder wo auch immer. Und das ist einfach ein Trend, der nicht mehr weggeht. Also die Zukunft und digitale Arbeit ist halt einfach Remote-Arbeit. Wir investieren in zwei Kategorien. Das eine sind entweder Companies, die Remote-Arbeit sagen, verbessern. Das kann jetzt durch zum Beispiel Infrastruktur sein. So Global Payroll ist ein typisches Investmentfeld, wo wir Investments gemacht haben. Kann aber auch klassisch Future of Work sein. Also einfach, weil Remote-Teams oft mehr Komplexitätsneeds haben als typische Teams und ein bisschen sozusagen im Trend voraus sind. Und die zweite Kategorie, in die wir investieren, sind Companies, die Remote Work auf eine unikate Art leveragen. Und das ist zum Beispiel Second Degree Effects of Remote Work. Also wie ändert sich die Stadt, der Ort, die Familie, Education, Healthcare, Government, wenn mehr Leute digital global arbeiten?
Okay, das sind viele, viele Bereiche. Ich habe jetzt mal kurz zusammengeschrieben, über die Startups, wo bekannt ist, wo sie investiert hat. Eigentlich, was in deinem Twitter-Profil steht, also da sind Namen dabei wie Remote, Hopin, Galileo, Mainstream, Main Street Work, On Deck. Das bekannteste davon ist wahrscheinlich Hopin.
In Europa auf jeden Fall, ja. Also Hopin ist eine Online-Event-Plattform, definitiv Marktführer im Augenblick. Remote.com ist eine Global Payroll Company, die ziemlich bald wahrscheinlich Marktführer sein wird, weil die halt, wie soll ich sagen, Infrastruktur wesentlich mehr aufbauen, als jeder Competitor jemals nachholen kann. Anderes Beispiel ist OnDeck, das ist beondeck.com. Das ist ein Accelerator für Leute, die neue Company starten wollen, also Founder halt, die aber vielleicht noch nicht wissen, was die konkrete Idee ist oder vielleicht noch keinen Co-Founder haben. OnLeg nimmt da kein Equity, sondern man joint einfach, zahlt eine One-Time-Fee und wenn man es sich nicht leisten kann, kriegt man noch ein Stipend, ja, ist kein Problem, und kann halt dort Co-Founder und Co. kennenlernen. Und die Idee von OnLeg ist so ein bisschen dieses klassische Kaltstart-Problem von Netzwerk zu lösen, indem halt einfach die bestmöglichen Leute halt sozusagen online ihre Startups und ihr Netzwerk aufbauen. Und ja, die anderen, es gibt auch einige, also Main Street ist ein neuer Ansatz, wie man Geld vom Government bekommen kann und das halt Richtung langfristig, Richtung Rural Economic Development sehr spannend wird. Comsol ist eine Online Community Management Plattform, die halt Leute monitort, wo sie sind. Ich könnte da ewig erzählen. Wir haben Galileo, das ist ein extrem spannendes Projekt. Das ist eine Online-First-Schule, wo, was ich total spannend finde, ist, wir haben ja jetzt extrem viele Companies, die remote arbeiten und die arbeiten alle so 4-5 Stunden den ganzen Tag live, ja, im Zoom. Und dasselbe ist zum Beispiel jetzt mit den Schülern. Die arbeiten jetzt auch alle immer so den ganzen Tag in der Zoom-Klasse. Und wenn man sich aber Remote-Teams anschaut, dann arbeiten die eigentlich nur so eine Stunde bestenfalls in Zoom-Call pro Tag und der Rest ist asynchron. Und Galileo ist eben eine Online-First-Schule, wo dasselbe Prinzip auftaucht und da sitzen dann die Schüler halt nur eine Stunde pro Tag in Zoom, schaffen wir trotzdem so Klassengemeinschaft aufzubauen. Und da geht halt der Trend auch ganz stark hin.
Mhm, spannend. Jetzt muss ich natürlich fragen, hat die Corona-Krise dafür gesorgt, dass du und andere dich dafür entschieden habt, dieses Remote First Capital ins Leben zu rufen?
Ich habe das vorher gemacht mit dem Argument, dass nicht genug Investoren remote ernst genommen haben, was sich jetzt halt durch Corona natürlich ein bisschen geändert hat. Ist aber so, dass ich ehrlich gesagt nur in Companies investiere, die auch unabhängig von Covid Erfolg haben. Und bei mir ist halt so, wenn du jetzt was für Remote Teams machst und deine Zahlen gehen nicht jetzt nach oben, wann werden sie je nach oben gehen? Ja. Aber es kann nicht deine Existenzberechtigung einer Company, kann nicht eine globale tödliche Pandemie sein. Ja, also da muss halt auch ein bisschen mehr dahinter sein, dass langfristig funktioniert.
Aber die Corona-Krise hilft dem natürlich, weil sie dem einfach einen Schub verpasst.
Grundsätzlich schon. Ich bin aber, es ist trotzdem eine globale tödliche Pandemie. Also ich sehe das jetzt nicht so als insgesamt wirtschaftlichen Vorteil. Ja, und ich, die Companies, in die ich investiere, die Gründer sind alles so gut. Meiner Meinung nach, die würden auch ohne dementsprechenden Boost auch ohne Probleme erfolgreich sein.
Mhm. Nach welchen Kriterien gehst du dabei vor? Wie suchst du diese Companies aus, in die investiert wird?
Also ich tue halt in einer sehr, sehr starken Nische sozusagen investieren. Dementsprechend kann ich auch sozusagen als Domain-Experte auftreten und habe halt die Möglichkeit, dass ich jetzt nicht bei jedem Startup erstmal von Grund auf recherchieren muss, was die machen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich habe sogar so eine richtige Liste an Ideen, Bereichen, wo ich Companies suche. Und wenn ich dann eine Company finde, die ungefähr in den Bereich reinpasst, dann ist es natürlich für mich wesentlich leichter, eine Entscheidung zu treffen. Zum eigentlichen Entscheiden, ich verwende da ein Decision-Making-Framework, kann ich auch gerne nachher, vielleicht kann man es irgendwie anhängen als Link, aber die Grundidee sind halt zwei Mental Models. Das erste ist, also kann man sich so vorstellen wie so ein 3D-Space, ja, also mit drei Achsen, Innovation, Execution und Credential, wobei die erste Achse, also Innovation ist halt so ungefähr, kann gehen von macht etwas so ungefähr, wie es das schon gibt oder etwas komplett Neues. Execution kann halt sein, hat noch nicht einmal angefangen, hinzu macht 3 Milliarden Umsatz und Credentials kann gehen, kein Mensch kennt den oder kennt die und die kennt auch niemanden, ja, bis hin zu der Founder hat vorab eine Company im selben, in einem ähnlichen Space um 1 Milliarde verkauft und der Hauptinvestor ist der Top-Investor in dem Bereich. Und da versucht dann immer die Deals zu positionieren und meiner Meinung nach, wenn man stark auf zwei Achsen ist, kann man eigentlich schon ein Investment argumentieren. Und das hilft natürlich dann auch dann, gutes Feedback zu geben, warum jetzt zum Beispiel ein Investment noch nicht möglich ist. Zum Beispiel, dass die Company ist zu ähnlich wie viele andere, also Innovation relativ gering und Execution ist einfach noch nicht stark genug und Credentials sind nicht stark genug. Und dann kann man halt dem Founder klar sagen, hey, du könntest jetzt entweder probieren, noch Leute, die halt sozusagen in deinem Feld Experten sind, zu überzeugen, damit die Credentials stärker werden. Oder du machst halt einfach einen Execution-Push und kriegst halt bessere Execution-Number rein. Der Hauptgrund, warum ich dieses Framework verwende, ist, weil ich als Founder selber immer sehr, sehr ambivalentes Feedback von Investoren bekommen habe, so nach dem Motto, ja, sie wissen nicht, wie groß der Markt sein kann oder sie sind sich nicht über die Go-to-Market-Strategy im Klaren und bla bla bla, was im Endeffekt alles Blödsinn ist, weil kein Mensch weiß im Vorhinein, wie groß der Markt wirklich ist und ist einfach ein sehr, sehr unstrukturiertes Feedback. Ja. Und vor allem, manche Investoren geben auch so Feedback, weil sie sind sich nicht sicher, ob der Founder die richtige Person dafür ist. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt als Person ändern? Also kann ich jetzt austauschen oder was? Ja, also das war nicht besonders anstrengend. Dementsprechend habe ich mir so ein eigenes Framework dafür erstellt. Das zweite Framework, was ich habe, ist dann für die eigentliche Investmententscheidung. Wenn ich dann, sage ich dann, das nenne ich dann Bets, also wenn man jetzt einfach ein Investment anschaut, eine Investment Opportunity, also sozusagen Deal, was für Bets sind in einem Deal, und da gibt es dann immer Core-Bets und Side-Bets, und die Core-Bets sind dann halt sozusagen die Bets, die dieses der Kern von diesem Geschäftsmodell sind. Also zum Beispiel, wenn das jetzt eine Fintech-Solution für Companies global ist, dann ist wahrscheinlich der Core-Bet im Fintech-Bereich, und das Side-Bet kann irgendwas sein mit globaler Vernetzung oder irgendwas in der Richtung, ja, also Remote-Work. Das kann ich dann gerne unterschreiben, ja, nur das Problem ist, solange niemand den Core-Bet unterschreibt, kann ich nicht investieren. Ja, also ich bin dann gerne der erste Check Investor, wenn das Ganze der Core-Bet wirklich meine Expertise ist, aber wenn die Expertise nicht der Kern ist, ja, dann kann ich nicht der erste Investor sein. Dann muss halt erstmal jemand investieren, der Expertise in dem Bereich hat, und dann subscribe ich auch gern für den Side-Bet. Und das sind so Decision Frameworks, die ich verwende.
Jetzt bist du natürlich nicht so ein typischer Sandhill Road VC, der in einem fetten Büro sitzt. Du bist wahrscheinlich das Gegenteil davon, aber gib uns mal einen Einblick, wo kommt eigentlich das Geld her, was du investierst? Du hast geschrieben, es gibt da 50 andere Founder, die da mitmachen.
Genau, wie funktioniert das? Eigentlich 100. Also eigentlich die Homepage habe ich seit Ewigkeit nicht mehr geupdatet. Das ist vielleicht auch langsam ein bisschen notwendig. Okay. Also es sind 100 Founder. Das Ganze ist eine Fundstruktur, also einfach ein kleiner Fund. Das nennt sich in Amerika einfach Microfunds. Investiert halt jeder in diesen Microfund, und ich bin dann der Entscheidungsträger für die Investments von diesem Microfund. Der Fund insgesamt ist winzig, also 2,5 Millionen, also wirklich nicht viel Geld. Wir machen 50.000 Check Investments, ist auch jetzt nicht dramatisch, also es wird jetzt keiner sich das Herz zerbluten, wenn er nicht als Investor kriegt, deswegen, ja. Aber trotzdem, wir versuchen halt in gute Deals in dem Bereich reinzukommen, sozusagen wie ein Angel trete ich halt dann auf, aber halt noch zusätzlich mit starkem Netzwerk.
Was ist dein Pitch an Founder, wenn du sagst, ich will unbedingt bei dir investieren, mit welchem Argument kommst du, wenn es nicht das Geld ist?
Es ist so, dass was sehr üblich ist, dass man sagt, man hat sozusagen einen Hauptinvestor, der halt reinkommt, der halt so den größten Teil der Runde übernimmt, und dann holt man sich noch sozusagen strategische Angels oder kleinere Investoren dazu, die halt in irgendwelchen Bereichen Kompetenz haben und da vielleicht dann unterstützen können oder zumindest Glaubwürdigkeit geben können. Und ich versuche halt in dem Bereich, vor allem wenn es um globale Arbeit oder Remote Work, halt sozusagen einen gewissen Brand zu haben. Und wenn ich nicht sozusagen interessant genug bin im Fund, sind die Founder von den bekanntesten Remote Teams, also Buffer, HelpScout, Envision und so, die Operators von Remote Teams mit mehr als 1.000, 2.000 Leuten, ziemlich viele Investoren, die in Remote schon investiert haben, lang bevor es cool war. Und also notfalls ist das Netzwerk noch so ein bisschen ein Argument. Ja. Und ja, also so versuche ich meistens das zu agieren.
Kannst du ein paar Namen nennen, die in diesem Netzwerk dabei sind?
Ja, klar. Also mein Founder von HelpScout, Buffer, Envision, haben wir gerade schon gesagt. Dann einige von den, ich sage immer so, die First Names of Silicon Valley, also so Naval, Balaji, Ryan Hoover, Eric, noch so ein paar in die Richtung. Einige, sehr, sehr viele CEOs von Remote-Teams, die wie blöd Geld machen, von denen man noch nie gehört hat. Und auch sehr viele so Operator von so 1.000 bis 3.000 Mann Remote-Teams. Und ja, das ist dann halt, wenn man jetzt an Remote-Teams direkt verkaufen würde, wäre das eine perfekte Zielgruppe, klarerweise. Aber selbst wenn man jetzt auch noch ein Remote-Team baut, ist das natürlich auch Expertise. Und im Zweifelsfall, wenn man etwas baut, was tendenziell zu Global Work, Remote Work anhängt, dann ist es zumindest eine gute Quelle an Feedback.
Mhm. Jetzt mal eine ganz grundlegende Frage. Vielleicht ist sie banal, vielleicht aber auch nicht. Was bedeutet eigentlich Remote First? Bedeutet das einfach, dass man sich einfach nicht mehr im Büro trifft und jeder sitzt, wo er will? Oder wie definierst du Remote First?
Also den Namen habe ich aus zwei Gründen genommen. Erstens, weil halt First Capital, sondern auch das erste Geld, was reinkommt. Und zweitens, Remote First bedeutet was. Und drittens, das ist ein bisschen inoffiziell, RFC ist halt ein technischer Begriff. Und ich wollte unbedingt, wie ich gesehen habe, dass das ein technisches Akronym möglich ist, wollte ich unbedingt RFC als Akronym haben. Aber Remote First, es gibt so ein Spektrum mehr oder weniger, auf dem Teams sich positionieren. Also es kann entweder so all remote oder fully distributed sein, also nach dem Motto, jeder ist woanders. Ja. Und das kann dann rübergehen bis zu komplett co-located. Und dazwischen ist halt so eine Ecke, wo man halt sagt, das ist ein Hybrid-Team, also wo ein Teil im Office ist und ein Teil nicht im Office ist, die aber bewusst agieren, inklusive für die Leute, die remote sind. Und da gibt es dann einige Techniken, wie man das halt ideal machen kann, dass die sozusagen die Leute, die remote sind, effizient arbeiten können, sich nicht ausgeschlossen fühlen und so. Und das, die Teams bezeichnen sich meistens als remote first. Also sie denken in erster Linie sagen remote-freundlich und agieren in erster Linie remote first eben, obwohl sie auch Offices haben. Mhm.
Für die meisten Leute ist dieses Remote Working, dieses Homeoffice ja 2020 ganz stark mit Zoom und anderen Video-Calling-Lösungen verbunden. Aber du investierst ja eigentlich in andere Bereiche. Verwenden wir eigentlich noch die falschen Tools, die uns eigentlich schon auf die Nerven gehen? Und müssen wir jetzt mal warten, was aus den Investments, die du und andere machst, was daraus noch wird?
Ja, ich meine, ich investiere überraschend wenig in Kommunikationstools, weil das ein extrem noisy Markt ist, wo es unglaublich schwierig ist, Mindshare aufzubauen. Und also ich versuche sehr, sehr stark in Second-Degree-Effects zu investieren. Ich wünschte, ich hätte so das ultimative Kommunikationstool, was ich jedem empfehlen kann, was dann alle Probleme löst. Ich habe in ein paar Nischenbereiche investiert, also zum Beispiel so Asynchronous Decision Making. Da habe ich in einige Sachen investiert. Das wird noch ein Riesenthema. Ja.
Was bedeutet das genau?
Ach, zum Beispiel, wie können wir jetzt gemeinsam uns auf etwas einigen, ohne dass wir jetzt einen Call haben? Also ganz klassisch, wenn man heutzutage Google Doc und dann schreibe ich was nieder und dann gibst du Feedback. Ja. Und wie könnten wir das machen, aber so, dass es mit 5 Leuten nicht ein komplettes Chaos wird? Ja. Und da gibt es halt ein paar gute Solutions in dem Bereich. Ich habe auch investiert in Online-Foren-Software, wo ich ganz stark überzeugt bin, dass für jede Company langfristig Slack, sobald man zu groß wird, einfach mehr anstrengend als hilfreich ist. Und da gibt es dann ziemlich viele Teams, die das so agieren, dass sie sagen, in Slack ist halt wirklich nur so der Chit-Chat und alle wichtigen Diskussionen müssen in einem Forum stattfinden. Und da kann ich mir auch sehr, sehr stark vorstellen, dass es hingehen wird. Aber grundsätzlich, eine Sache, die man halt nicht vergessen darf, ist, klassisch tun sich ja Remote-Teams regelmäßig treffen. Also Remote-Teams tun normalerweise so alle 2 bis 3 Monate sich treffen, damit sie eben nicht ständig sozusagen getrennt voneinander sind und halt sich nicht gut genug verstehen oder halt Nuancen verlieren. Das geht halt im Augenblick nicht. Und dasselbe ist auch zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Remote-Work, aber ich bin kein großer Fan von zu Hause aus arbeiten. Und du eigentlich immer so Offices mieten mit kleinen, also kleine Offices mieten mit anderen Engineers zum Beispiel. Und dementsprechend, also viel von dem, was wir jetzt gerade wahrnehmen über Remote Work, ist eigentlich nicht das, wie die meisten Remote-Teams agieren. Und da ist halt das schönste Beispiel halt permanent Zoom-Calls, permanent Slack ist halt nicht, wie die meisten Remote-Teams agieren. Die agieren eigentlich über asynchrone Decision-Processes oder in vergleichbare Prozesse halt.
Das führt mich natürlich gleich zur nächsten Frage, die ist ja aufgelegt. Wie hältst du es selbst mit der Arbeit? Hast du überhaupt noch ein Büro oder springst du quasi von Coworking Space zu Coworking Space, von Stadt zu Stadt? Wie funktioniert es bei dir?
Ja, mit Covid geht es halt nicht so gut. Wir sind jetzt halt in Europa. Bis dahin war ich halt in San Francisco immer. Jetzt sind wir in Europa, damit ich im Zweifelsfall ins Auto hüpfen kann und halt zur Familie fahren kann, wenn irgendwas ist. Ich würde normalerweise jetzt hier einen Tisch mieten in Berlin. Das Problem ist nur, während Covid kann ich mich halt nicht darauf verlassen, dass es jetzt immer möglich ist, dass ich dann hingehen kann. Und ich bin halt ein extremes Gewohnheitstier. Und sobald mal irgendwie ein Prozess passt, mag ich nicht ständig ändern. Und dementsprechend tue ich jetzt halt in unserer Mietwohnung einen eigenen Raum halt dedicated für Büro. Und das ist jetzt mal die Lösung, auch wenn es nicht meine persönliche Preference wäre. Mhm.
Du hast ja auch einige Erfahrungen mit verteilten Teams und da gibt es da kommt eine möglicherweise ganz neue Frage auf viele Arbeitgeber zu, und zwar, wie funktioniert das dann mit den Gehältern? Soll der Entwickler in London mehr als der in Wien bekommen, nur weil London teurer zum Leben ist? Sollen alle das Gleiche bekommen und einfach selbst entscheiden, wo sie leben? Hast du da schon Antworten drauf oder gibt es da Ansätze, wie man das lösen kann?
Das ist, also es gibt eigentlich 2 extrem polarisierte Camps in Remote Work Teams. Das eine ist halt dieses ganze Synchronus versus Asynchronus, also über wie viele Zeitzonen bist du verteilt, ja. Und das zweite ist halt, wie machst du Gehälter, also machst du sie Location Independent oder Location Dependent. Erstens, du hast 2 Probleme hier. Das erste Problem ist, du hast jetzt mal die administrative Realität, also wie zahlst du überhaupt Gehälter international, wenn du nicht alle nur als Freelancer machen möchtest, ja, weil früher oder später geht das halt nicht mehr. Und da ist halt sowas wie remote.com einfach eine ideale Solution, weil da kannst du auch die Freelancer machen, aber B-Leute auch anstellen, sie auch Benefits und dann Equity und so auch noch lösen. Und dann hast du halt noch den Fakt, wie tust du Gehälter halt aufteilen. Ich bin der starken Meinung, dass du einen so Base Salaries hast und du hast, also du arbeitest in Brackets für deine Rollen. Und die haben halt gewisse Base-Salaries, auf die noch ein Seniority-Multiplier kommt, plus ein Location-Multiplier. Und ich bin halt der starken Meinung, dass ein Location-Multiplier halt einfach eine Realität ist, weil du kannst nicht genau dasselbe überall zahlen. Das geht halt in der Praxis oft nicht. Und das ist halt ein bisschen ein strittiges Thema. Ich bin der starken Meinung, es gibt lokale Unterschiede in Gehältern. Die sind aber, je mehr Senior die Person ist, desto weniger sind die relevant. Je mehr Senior die Person ist, desto mehr gilt sozusagen regionsübergreifende Gehälter, ja, weil es einfach jetzt fast wurscht ist, ob du, keine Ahnung, genau an der Grenze von dem Land lebst, du wirst trotzdem ungefähres Gehalt aus der Region halt dann haben, ist aber trotzdem weltweit oft nicht dasselbe. Und jeder, der sagt, dass er weltweit dasselbe Gehalt zahlt, weiß nicht, wie hoch Compensations in San Francisco sind. Also Compensation, Senior Compensation in San Francisco ist $400,000 plus. Ja. Und das ist jetzt nicht einmal eine verrückte. Also es ist eine normale, würde ich sagen. Das sind dann 200.000 Gehalt, 200.000 Equity und das ist jetzt nicht einmal crazy. Ja, also wenn es auch Bonus und so mit reinrechnest. Also die meisten zahlen das nicht international. Ich kenne ganz wenige Ausnahmen, die auf der Liga international zahlen. Die heiren meistens nicht im großen Stil oder zahlen das wirklich nur für ganz, ganz spezifische Outlier-Personen. Typisch ist so, ich würde sagen, in Europa ist 50 bis 100, 120.000, bis maximal 150.000 ist sozusagen typisch US-Dollar Freelancer-Equivalent-Salary.
Mhm. Diese Zukunft der Arbeit, die ist vielleicht für Leute im Startup-Sektor, sie wirkt wahrscheinlich selbstverständlich. Wenn man in die Welt der Corporates, der traditionellen Unternehmen reinblickt, dann haben die einen anderen Status. Denkst du, wird diese Zukunft der Arbeit, wie wir sie in unseren Coworking Spaces erleben, wie stark wird das auf den Rest der Wirtschaft ausstrahlen? Oder wird es in dieser Digitalwirtschaft drin bleiben und nicht auf den Rest der Wirtschaft überschwappen?
Ja, ich meine, wir haben halt zwei große Trends, die im Augenblick sind. Der eine ist Automatisierung und der andere ist Remote Work. Und ich bin halt der starken Überzeugung, alles, was du automatisieren kannst, wird langfristig automatisiert werden. Und alles, was von dem Bereich noch remote gemacht werden kann, wird remote gemacht werden. Ja, also es ist halt schon, das bezieht sich halt auf alle Wirtschaftsbereiche langfristig. Also man kann nicht sagen, es gibt dann gewisse Bereiche, in denen Automatisierung und Co. nicht relevant werden. Mhm. Dementsprechend wird es überall sein. Es gibt auch so spannende Überlegungen, also zum Beispiel, was passiert mit Offices. Ja? Und ich bin da halt der Überzeugung, dass langfristig werden Companies so wie Google und Co. nicht weniger Offices haben, sondern eigentlich sogar mehr, weil sie halt in gewissen Regionen dann einfach Hubs aufmachen, die dann halt nicht ein klassisches Cubicle Office sind, sondern eher sowas wie ein Apple Concept Store oder wie das Google Headquarter, ja? Die halt eher so sagen, die Corporate Culture von Google halt in die Region bringen sollen, damit sich die Leute, die remote arbeiten, in dem Bereich wo treffen können oder Events machen können oder Kunden treffen können. Und ich glaube, dass die Hubs langfristig so zum Beispiel einfach ein Ding werden, also dass halt einfach größere Companies in vielen Regionen einfach Hubs haben werden. Und das ist zum Beispiel so ein indirekter Effekt von Remote Work, die jetzt eigentlich noch ein bisschen konträr der Annahme wirkt. Ja.
Ja klar, also natürlich hört man sehr oft, dass Remote Work dafür sorgen wird, dass Unternehmen viel weniger Bürofläche brauchen werden, dass viel ins Zuhause der Mitarbeiter ausgelagert wird. Aber ja, man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das Thema Remote Work hat noch eine andere Dimension und zwar auch eine gesetzliche. In Deutschland, in Österreich, sicher auch anderswo, werden Homeoffice-Gesetze ausgearbeitet. In Deutschland soll es sogar ein Recht auf Homeoffice geben. Wie stehst du dazu?
Das ist eine extrem komplexe Thematik. Also habe ich keine persönliche starke Meinung, weil es hat unglaublich viele Faktoren gibt und ich jetzt auch nicht so der Experte für Gesetzeslagen bin. Ich glaube grundsätzlich, also die Gesellschaften, die Gesetze müssen immer halt sich updaten, je nachdem, wie sich Arbeit verändert. Wir haben Remote Work, wir haben Gig Economy, wir haben mehr und mehr Freelancer. Und da muss sich halt die Gesellschaft überlegen, wie kann sie sich updaten, damit das trotzdem gerecht und fair für alle bleibt. Ja. Was da jetzt die richtige Lösung ist, da gibt es, glaube ich, bessere Experten als mich.
Aber aus deiner Erfahrung heraus, wenn jetzt so ein Homeoffice-Gesetz geschrieben wird, auf dem blanken Papier, welcher Punkt müsste unbedingt drin sein, damit so ein Gesetz auch zukunftssicher ist?
Es ist,
wenn du dir was wünschen dürftest.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, was ich mir wünschen dürfte, wäre, dass so Sachen wie digitale Infrastruktur, also Bandbreite, extrem subventioniert vom Staat werden. Also dass es einfach selbstverständlich ist, dass wir überall die stärkstmögliche Bandbreite haben in Österreich. Wenn man sich anschaut, Schweden ist einer der stärksten Länder, was Startups heutzutage angeht. Und der ganz banale Grund ist der, dass sie in den 90ern Kampagnen gemacht haben, wo sie Leuten gratis Computer und gratis, also nicht gratis, aber günstig Bandbreitenausbau gegeben haben. Und haben jetzt als Folgekonsequenz eine Generation später ein paar der größten europäischen Startups. Also wenn ich mir eine Sache wünschen kann, ist es weniger, wie wird der einzelne Haushalt reguliert, da gibt es sicher gute Ideen, sondern mehr, wie kann man die Infrastruktur, die notwendig ist, damit Leute wirklich auf Top-Internetverbindung und allem möglichen, was dazugehört, arbeiten können, dass da auch viel gemacht wird.
Mhm. Zum Abschluss noch eine Frage, die auch in die Zukunft zielt. Aber wie lange, denkst du, geht diese Phase noch? Viele reden über Remote Work, es gibt viele neue Tools und so weiter. Aber könnte es nicht auch sein, dass post-Corona alle ins Büro zurückkehren und alles ist wie früher?
Wird sicher ein paar geben. Meine Theorie, also meine persönliche Meinung hier ist, wenn deine Company hyper-competitive ist, was Hiring angeht, kannst du es dir nicht erlauben. Also du kannst nicht, wenn du sagst, du bist Google, kannst du nicht mehr hergehen und sagen, wir bestehen darauf, dass alle neben unserem Office leben. Das wird es nicht mehr spielen. Und die Companies, die hyper-competitive sind, müssen remote bleiben. Ja. Wenn man jetzt eine normale Company unter Anführungszeichen ist und es ist nicht derartig hyper-competitive, was Talent angeht, dann kann man sich überlegen, wieder zurück ins Office zu gehen. Und das ist auch sicher gut für viele. Dann wollen auch sicher viele, finde ich auch jetzt nichts Negatives per se. Aber der grundsätzliche Trend, dass globales Talent mehr Optionen hat, wird nicht mehr weggehen. Der grundsätzliche Trend, dass wir online arbeiten mit internationalen Leuten, wird auch nicht mehr weggehen. Der grundsätzliche Trend, dass wir einfach sozusagen unsere Global Talent meets Global Opportunity, das wird auch nicht mehr weggehen und finde ich persönlich auch gut so.
Alles klar, das war Andreas Klinger im Gespräch über seinen neuen Mikrofon Remote First Capital und im Gespräch über die Zukunft der Arbeit und wie sie sich seiner Meinung nach entwickeln wird. Vielen Dank für das Gespräch, Andi.
Dankeschön.